psychische Erkrankungen werden immer häufiger. Die Betroffenen werden in der Gesellschaft oft stigmatisiert. Die immer noch vorherrschende rein medizinische Denkweise sowie Vorurteile und Mythen, die rund um verschiedene Krankheitsbilder existieren und teilweise durch bestimmte mediale Inszenierungen noch beeinflusst werden, verstellen den Blick auf das Wesentliche. Nämlich, wie ist es eigentlich für die Betroffenen? Wie leben Sie damit? Empfinden Sie sich überhaupt als krank? Mein Name ist Katharina Mühlebner. In der heutigen Freak-Radio-Sendung spreche ich mit meinen Gästen über das Thema, wie lebt es sich mit einer psychischen Erkrankung? Ich begrüße herzlich meine Gäste, Frau Monika Mikusch, Frau Ingrid Machold, Frau Ursula Heidvogel und Herrn Yücel Medan und noch dazugekommen Frau Katharina Lenz von Promente.
Ja,
einen herzlichen Gruß auch ins Publikum. Es gibt heute die Möglichkeit, mit einem Publikumsmikro Statements abzugeben. Starten wir mit Ihnen, Frau Mikusch. Gerne. Würden Sie uns einmal Ihre persönliche Situation schildern?
Meine persönliche Situation im Augenblick ist, dass ich Pensionistin bin, dass ich alleine lebe, zwei erwachsene Söhne habe, die eigene Familien haben. Und dass ich sehr froh bin, dass ich durch das Phänomen des Stimmenhörens heute Öffentlichkeitsarbeit machen kann. Denn so habe ich eine Aufgabe und warte nicht ständig, dass meine Söhne mich anrufen oder sonst irgendwie betreuen. Und darüber sind sie auch sehr, sehr froh. Und außerdem sind dadurch viele Missverständnisse, die 1999 in meiner Familie entstanden sind, also bereinigt worden, dadurch, dass ich heute öffentlich auftreten kann für dieses Phänomen.
Wie muss man sich denn das Stimmenhören vorstellen?
Ich habe früher immer gesagt, wenn man ein kleines Radio umhat und Kopfhörer, dann ist das Stimmenhören. Nicht? Aber es kommt natürlich darauf an. In einem Radio können Sie sich einstellen, was Sie gerne wollen. Das geht natürlich bei den Stimmen nicht. Denn die sind sehr, sehr eigenwillig und unangenehm oft, treiben unsere Gefühle sozusagen auf einer Hochschaubahn herum und sie kennen unsere Gedanken. Dadurch hat man oft das Gefühl, und manche Menschen meinen das auch, dass Gott mit ihnen spricht, weil so eine Allwissenheit der Gedanken, das ist ausgesprochen unangenehm. Das hätte ja nicht einmal ein Partner, mit dem man sehr eng zusammenlebt. Also es ist kann ein sehr angstmachendes Phänomen sein, je nachdem, wie eben die Stimmen sich geben.
Wie beeinflusst konkret Ihre Stimme? Sie nennen sie, glaube ich, Adonis, Ihren Alltag.
Die Stimme Adonis ist heute schon nach 18 Jahren, die wir jetzt also zusammen in Kommunikation sind, schon also sehr anders geworden im Gegensatz zu 1999. Aber auch meine Lebenssituation hat sich seit damals sehr beruhigt. Und ich vermute, dass auch das beiträgt dazu, dass die Stimme ruhiger geworden ist und auch ihre Phänomene weniger stark an mir ausprobiert, sozusagen, wie ich es immer empfunden habe. Weil es gibt auch körperliche Phänomene, wenn man Stimmen hört. Und das können schmerzhafte Impulse sein. Und das ist nicht immer angenehm. Oder es gibt auch ein Tinnitusgeräusch, von dem ich einmal gemeint habe, ich gehe in so eine Tinnitusgruppe und frage mal, ob dort jemand Stimmenhörer ist. Weil ich eben vermute, dass die Stimmen durch ihre Frequenz diesen hochfrequenten Ton erzeugen kann. Und in der Tinnitusgruppe war es dann so, dass manche gar nicht gewusst haben, also sie hatten keine organischen Ursachen für den Tinnitus. Also das bin ich in meiner Meinung bestärkt worden, dass Stimmen also auch diesen Ton erzeugen können, wie auch andere Geräusche.
Also er macht Geräusche, was macht er denn noch so, wenn ich das
frage? Naja, es gibt noch dumpfe Geräusche und hauptsächlich nervig ist dieser hochfrequente Ton. Und den setzt er halt manchmal ein, wenn ihm irgendwas unangenehm ist. Weil scheinbar können Stimme auch Gefühle haben und sie auch auf ihre Weise äußern.
Also er ist so ein bisschen wie eine eigene Persönlichkeit.
Absolut, ja. Für mich ist er absolut eine eigene Persönlichkeit. Und das ist auch der Umgang, der vorgeschlagen wird von der Internationalen Gesellschaft für stimmenhörende Menschen. Der Professor Romme hat also durch Forschungen ermittelt, dass man so umgehen sollte mit Stimmen wie mit einem Nachbarn, der einem sympathisch oder weniger sympathisch ist.
Und wie sympathisch ist der Adonis?
Naja, beim Adonis war das recht zwiespältig. Am Anfang 1999, wo ich also in einer sehr schwierigen Situation war und mich dann von meiner Familie getrennt habe, wegen eines Entmündigungsverfahrens, was mich sehr verletzt hat, war er mir eine große Hilfe, weil ich wusste zwar nicht, was ich da erlebe, aber ich habe vom Spirituellen her das Gefühl gehabt, dass das Ganze irgendwann seinen Sinn enthüllen wird. Und wie ich dann auch eine Zwangsanhaltung erlebt habe und mit der Polizei in Schwierigkeiten geraten bin, das sind heute alles Erfahrungen, die ich also sehr froh bin, dass ich sie gemacht habe und dass ich sie in unsere Gesellschaft einbringen kann. Der Adonis, um wieder auf seinen Unterhaltungswert zurückzukommen. Ja, wir haben über alles Mögliche gesprochen, über weltanschauliche Dinge. Er hat sich sehr interessiert, ob was ich so von Wiedergeburt halte. Und er hat sich mir angeboten als Liebhaber. Ich habe gesagt, nein, danke, ich bin gerade geschieden, also es muss nicht sein, ich bin sehr gern allein. Dann hat er gemeint, er wird mein Sekretär. Da habe ich gesagt, das ist auch nicht notwendig, war ein Kalender, da schreibe ich mal meine ärztlichen Termine hinein. Und sein letztes Angebot spielte wohl an auf eine Situation 1982, als ich mit dem Spiritismus in Kontakt gekommen bin, also mit dem Rufen Verstorbener, beziehungsweise mit dem sich in Verbindung setzen mit höheren Geistwesen. Ich wusste damals an sich gar nicht, mit was ich mich da verbunden habe. Und da hat er mir also eine mediale Ausbildung angeboten. Und da habe ich zu ihm gesagt, du Adonis, eigentlich möchte ich heute auch keine mediale Ausbildung mehr, weil ich habe dann einen Nervenzusammenbruch bekommen aufgrund dieser spiritistischen Praxis, weil ich das übertrieben habe und in einer schwierigen Lebenssituation war. Und ich finde, dass man sich heute mit seinen Talenten und seinen Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringen soll. Dazu muss ich mich aber nicht in einen anderen Bewusstseinszustand begeben. Also habe ich das abgelehnt. Und von dem Moment an glaube ich, dass er also mit anderen Methoden versucht hat, mich doch irgendwie in eine öffentliche Situation zu bringen. Er hat mir zum Beispiel einmal vorgeschlagen, ich soll eine Visitenkarte, die ich auf der Straße gefunden habe, zurückbringen. Und ich habe mir dann gedacht, na ja, ist ja eigentlich keine schlechte Idee, man könnte ja Missbrauch treiben mit einer Visitenkarte. Diese Dame, die ich dann kennengelernt habe, war im Finanzministerium tätig. Ich bin hingegangen, habe ihr ihre Visitenkarte gebracht und habe mit ihr geplaudert. Und solche Vorschläge hat er mir gemacht. Oder er hat gesagt, die Post, die manchmal verirrt auf einem Postkastel herumsteht im Stiegenhaus, bring doch die zurück. Und auch das habe ich gemacht. Ich habe immer Gespräch gehabt und bin erst später dann draufgekommen, dass ich dadurch nicht vereinsamt bin, obwohl ich ganz alleine gelebt habe und immer soziale Kontakte gehabt habe, was ich in meinem früheren Leben innerhalb der Familie, das war eher eng und angepasst an die Familie, das Leben. Und auf einmal habe ich also sehr viel gesellschaftliche Berührungspunkte gehabt. Und das geschieht sonst bei Stimmenhörern eigentlich nicht. Die vereinsamen eher mit ihren Stimmen, trauen sich nicht drüber zu sprechen und werden dann unter Umständen noch depressiv.
Ich habe ein Handzeichen von Frau Machold gesehen. Möchten Sie dazu etwas sagen?
Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Also man hört ja meistens, dass Stimmenhören ein Symptom von Schizophrenie ist oder sein kann. Ja. Und du hast ja einen vollkommen anderen Zugang dazu, wie die ganze Stimmenhörerbewegung auch.
Ja.
Also ihr seht das nicht als Symptom von einer Erkrankung, nein, wie der Schizophrenie, sondern als was?
Sondern als eine Art Begabung, könnte okay, man sagen, eine Gabe. Und mein Sohn, als er mit mir zusammen die Homepage entwickelt hat, hat mich dann gefragt, Mama, was ist es jetzt eigentlich? Ist es ein Symptom oder ist es eine Gabe? Und da habe ich meine erste Seite geschrieben im Internet. Es ist auch von der internationalen Gesellschaft so, dass es könnte zwar das Krankheitsbild der Schizophrenie entstehen, aber es müsste nicht entstehen, wenn es mehr Gespräch gäbe über das Phänomen.
Und es nicht sofort als Krankheit diagnostiziert richtig, würde und man dadurch ja, mit Medikamenten behandelt, in ein Eck gestellt, als psychisch krank bezeichnet würde und entsprechend behandelt.
Sehr richtig,
und ja. Und ich glaube, Vorreiter waren ja Romer und Escher, heißen die Romer und Escher?
Romer und Escher, ja. Escher.
In Holland, die, ja, ich glaube, in den 70er oder frühen 80er Jahren,
die
darauf gekommen sind, dass das was ganz anderes auch sein kann, als eben Schizophrenie und sehr viele Menschen, ich verwende jetzt auch mal den Begriff, diese Begabung eigentlich haben.
Ja, ja.
Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich bin sowohl ein sehr optischer Mensch als auch ein sehr akustischer. Und wenn ich an Menschen denke, mich erinnere, dann höre ich manchmal auch die Stimme. Und ja, das würde ich allerdings jetzt nicht unter dieses Stimmenhören, also als dieses Stimmenhören bezeichnen, sondern das ist einfach, ja, es ist ein Sinneseindruck.
Ja, es ist einfach da.
Und der, an den kann ich mich genauso erinnern wie viele andere auch. Und viele Menschen, ja, denke ich, haben diese Fähigkeit, sich auch bestimmt Stimmen und Geräusche in Erinnerung zu rufen.
Und das muss man halt eben unterscheiden lernen. Nicht? Was dann, wenn man zum Beispiel Stimmen von Angehörigen hört, die nicht verstorben sind, ich halte ja den Adonis für einen verstorbenen Menschen, dann und die irgendwelche unangenehmen Sachen aus der Kindheit wiedergeben, müsste das irgendwie aufgearbeitet werden in einer Art Familientherapie oder so, damit die Stimme dann sozusagen zum Verstummen gebracht wird.
Da gibt es ja schon eine ganze Menge Forschung auch und Erfahrungswissen. Ich glaube, es gibt auch einen Fragebogen für Menschen, die unter diesem Symptom oder unter dieser Begabung vielleicht leiden. Also da gibt es ja eine ganze Menge, was auch auf deiner Homepage zu finden richtig, ist.
Das ist das Maastrichter Interview. Da wird also erforscht, was die Stimme im Leben dieses Menschen bedeutet, welche Funktion sie hat. Das ist also kein therapeutischer Ansatz, sondern das ist einfach ein Erforschen. Ich als Stimmenhörerin kann mir klar werden, wann die Stimme auftritt, bei welchen Gefühlen sie besonders auftritt. Also ich kann sozusagen meinen Wesenskern ein bisschen besser erkennen, dann durch die Stimmen.
Sie haben einen sehr offenen Umgang mit diesem Thema. Wie geht denn das Umfeld damit um, die Gesellschaft oder die Leute, mit denen Sie so reden oder auch Ihre Familie?
Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit unserer Gesellschaft. Es sind mir andere außersinnliche Erfahrungen erzählt worden, wenn ich so etwas erzählt habe. Jeder hat widersprochen, wenn ich gesagt habe, man hält uns für gefährlich und unberechenbar. Aber das kommt vielleicht auch darauf an, was in den Medien berichtet wird über Menschen, die irgendwo Amok laufen und dann sagen, sie hören Stimmen. Und das macht natürlich kein gutes Bild, wie das schon so ist. Aber man sagt auch, dass Stimmenhörer eher vereinsamen, wie gesagt, und depressiv werden, weil sie nicht drüber sprechen dürfen, weil man sie sonst für verrückt halten könnte. Das führt dann eben dazu, dass Schwierigkeiten entstehen. Nicht? Die Menschen, die Amok laufen, die laufen auch Amok, wenn sie zu viel Alkohol getrunken haben. Also das muss nicht unbedingt mit dem Stimmenhören in Verbindung gebracht werden.
Ich habe eine Wortmeldung von Herrn Medan.
Naja, bei mir ist es, ich habe das total nicht unter Kontrolle. Es ist, ich kann mit der Person nicht reden, ich kann mit ihr nicht kommunizieren, versucht mir nur Angst einzujagen, mich zu kontrollieren. Wie gesagt, und ich bin depressiv.
Sie hören also auch eine Stimme und die tut Ihnen nicht gut?
Ja, ja. Ich weiß nicht mehr wohin und jede Sekunde bin ich Stimmen ausgesetzt, in der Wohnung, auf der Straße, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, im Bus, im Supermarkt, überall. Und mein Problem ist, ich kann mit der Stimme nicht reden, es geht nicht. Ich muss jede Sekunde kämpfen, um nicht den Verstand zu verlieren. Ich muss kämpfen, um überleben zu können. Und ja, aber ich hoffe, es gab eine Zeit, da wurde es besser. Und jetzt seit eineinhalb Wochen habe ich wieder ein Tief und mein Therapeut hat gesagt, das ist ein Tief und es wird sicher wieder besser.
Ja. Was hilft Ihnen da? Gibt es etwas, was Ihnen hilft?
Mein Therapeut hilft mir sehr. Also darüber zu reden, mich zu öffnen, meine Gefühle, was ich erlebt habe, meinen Alltag. Jeden Tag gehe ich dorthin und sitze mit anderen, die genau wie ich sind.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auch in die Selbsthilfegruppe kommen.
Das habe ich vor. Ich war ja mal in der Weihrauchgasse, war ich bei dem Triolog einmal. Nur ich war enttäuscht, weil da zu wenig Leute waren. Wir waren zu zweit. Ja. Und es waren mehr Betreuer da als Klienten.
Ja, bei uns sind auch nicht sehr viele im Augenblick noch, weil bei Promente gibt es die Selbsthilfegruppe für den Formenkreis, für den schizophrenen Formenkreis. Und da werden scheinbar die meisten hingeschickt von den Spitälern, die man hören alleine, ist also wirklich im Grunde genommen davon zu differenzieren. Aber es gibt ja auch andere außersinnliche Erfahrungen. Sie können Visionen haben oder alles Mögliche. Ne? Und das ist auch in diesem Krankheitsbild der Schizophrenie enthalten. Ja. Aber es sind alles im Grunde genommen mediale Begabungen. Das sind Menschen, die sehr empfindlich sind, oft hochempfindlich. Und die sollten also differenzierter behandelt werden mit Medikamenten, keine zu hohen Dosierungen bekommen, weil sonst kann man seinen Alltag nicht leben.
Ich bin wieder jetzt umgestiegen und es ist wieder ganz neu für mich, weil ich habe über ein Jahrzehnt die Zyprexa genommen und die haben sehr gedämpft und ich habe sehr zugenommen durch die. Jetzt nehme ich Zeldox. Und es dämpft nicht so sehr und jetzt habe ich einen klaren Verstand und muss mich jetzt umstellen wieder.
Ja. Na, Sie haben ja selber gesagt, wenn Ihre Stimmungslage gut ist, dann ist es auch mit den Stimmen besser. Es käme darauf an, dass Sie Freude am Leben haben, dass Sie Erfolgserlebnisse haben. All diese Dinge. Dann steigt auch Ihr Selbstbewusstsein und Ihre Freude am Leben hilft Ihnen dann. Ich höre auch eben den Adonis bis heute, aber meine Lebensqualität ist nicht behindert dadurch.
Selbsthilfegruppe verballen.
Ja, das habe ich vor. Ja. Wir haben vorhin ein bisschen geredet.
Aber hören Sie auch gute Stimmen? Oder ist es immer nur Angst?
Manchmal schon. Manchmal versuchen sie mir sogar zu helfen. Auf der Straße, wenn ich gehe oder so. Aber es gibt auch welche, die verhöhnen mich. Manche lachen mich aus. Mhm. Es ist verschieden halt.
Ja, wissen Sie, das kann auch natürlich Ihre innere Befindlichkeit sein. Wenn Sie selber das Gefühl haben, unsicher sind in der Gesellschaft, meinen, es könnte Sie jemand auslachen, dann geben das die Stimmen wieder. Es sind Ihre Gefühle.
Ich bin unsicher, bin ich nicht mehr. Das war ich früher. Mhm. Ich habe lange gebraucht, um wieder zu mir zu kommen. Und ich bin selbstbewusst geworden, stark geworden. Schon. Ja, und
na, das ist und ja
ich
wunderbar.
Ja, und ich habe gemerkt, den Unterschied zu erkennen, ja.
Nicht aufhören damit, weiter. Es ist dann so, dass die Stimmen auch einen beschimpfen können, wenn sie bemerken, eigentlich sollten sie gehen, weil man eben stärker geworden ist. Auch diese Phase muss man dann überwinden.
Zum Thema Selbsthilfegruppe kommen wir dann jetzt gleich nach einer kleinen Musikunterbrechung. Thank you. Wir haben auch einige Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen da, die wir jetzt vorstellen. Frau Ursula Heidvogel, Sie sind ein sogenannter Ex-In. Was ist das?
Ex-In ist eine spezielle Ausbildung für Personen, die selbst Betroffene sind. In meinem Fall sind es Depressionen und die durch die Ausbildung also sich qualifizieren, dann in Zukunft den anderen Betroffenen zu helfen oder zu unterstützen, Ziele, Perspektiven erarbeiten, wie es der Klient oder Patient gerade will oder braucht. Und ich arbeite speziell beim Verein LOCK. Der Herr Medern hat mich begleitet. Er hat mich dann an der Hand genommen.
Sie arbeiten auch als Ex-In, Herr Medern?
Nein, ich bin ein Klient.
Ach so,
ich bin ein
Missverständnis.
Ja, sie ist eine Ex-In und ich bin der Klient.
Ich bin eine Ex-In-Begleiterin. Ja. Das Ex-In heißt Experience Involvement, also von eben Betroffene, die auch durchaus die Erfahrung von der Psychiatrie hat oder sonstige psychiatrische Einrichtungen.
Würden Sie ein bisschen selbst schildern, wie Ihre persönliche Situation Ihr Leben so beeinflusst hat?
Es war ein bisschen eine schwierige Kindheit, muss ich sagen. Einzelheiten brauche ich natürlich jetzt gar nicht erwähnen. Ja, ich habe schon als Kind Selbstmordgedanken gehabt und hat sich dann zugespitzt bis 2004. Es war immer so, ja, immer ein wenig. Dann habe ich schon Therapie gemacht und dann ist wieder mehr geworden. Und 2004, da habe ich meine Arbeit verloren und da ging es dann ganz bergab, bis dass ich dann in die Psychiatrie freiwillig gegangen bin, habe dort gute Erfahrungen gemacht und war dann dreimal zu Aufenthalten für Langzeittherapie. Und das hat mir sehr geholfen. Meine Familie hat mich auch sehr unterstützt. Ich war viel in Therapie und habe auch andere Möglichkeiten in Anspruch genommen. Ich habe da eigentlich ein gutes Netz gehabt, gutes soziales Netz, Umfeld.
Und was hat Sie dazu bewegt, so eine Ex-In zu werden?
Eben das, wie es so heißt, dass ich von meiner Erfahrung was weitergeben kann. Damals haben wir dann schon eine Zeit lang eine Selbsthilfegruppe gehabt, Personen, die auch zu der Zeit in der Klinik waren. Und es war privat quasi. Ja, und da habe ich halt gemerkt, es ist halt wirklich gut, wenn man sich da austauschen kann und vielleicht auch Tipps geben kann oder was hat mir geholfen, vielleicht kann der andere was da sich etwas herausnehmen und das war so die Motivation, das würde ich gerne machen. Und es war auch zur Weiterentwicklung auch meiner Persönlichkeit, das alles nochmal anzuschauen, bearbeiten. Und
was denken Sie persönlich? Wir haben jetzt gehört, die Frau Mikos hat einen sehr offenen Umgang mit Ihre Situation, sollte man das generell, würden Sie das generell raten, einen offenen Umgang damit zu haben oder was meinen Sie, wie sollte man damit umgehen?
Also ich finde es ganz gut, für mich persönlich in die Öffentlichkeit zu gehen. Das können nicht alle machen, aus welchen Gründen auch immer. Prinzipiell finde ich es gut, aber ich glaube, man muss auch gut drauf schauen, wo man da ist, wo man hingeht. Tut mir das gut? Ist es besser, es macht wer anderer? Und dass man da nicht missbraucht wird. Aber dieses Stigma, das da abgebaut wird sukzessive, ja.
Was für Stigmatisierungen gibt es denn?
Bis dass man blöd ist, dass man nur nicht arbeiten gehen will, arbeitsscheu ist, dass man das alles nur vortäuscht. Geht doch eh alles und man ist einfach faul zum Beispiel, solche Sachen.
Man muss sich nur zusammennehmen.
Ja, zusammenreißen. Das ist der Ausdruck, den wir, glaube ich, alle schon sehr oft gehört haben. Reiß die doch zusammen, auf Wienerisch.
Gut, Frau Ingrid Machold, Sie sind vom Verein Freiraum. Würden Sie bitte ein bisschen was über Ihre...
Der Verein Freiraum ist 1997 aus dem Trialog entstanden. Und der Trialog ist ein Diskussionsforum, das in Wien seit 1994 regelmäßig stattfindet, aktuell in der Volkshochschule Stöbergasse. Und dort reden auf Augenhöhe miteinander Angehörige von Betroffenen, selber Erfahrene und Menschen, die professionell im psychosozialen Bereich arbeiten. Also die Menschen dort tauschen sich aus zu bestimmten Themen oder auch einfach über das, was gerade aktuell in ihrem Leben stattfindet. Und die verschiedenen Perspektiven und Sichtweisen der Anwesenden führen dazu, dass immer sehr interessante und oft auch sehr hilfreiche Diskussionen entstehen. 1997 ist aus Teilnehmerinnen des Trialogs der Verein entstanden, um auch handlungsfähig zu sein, um also auch etwas zu verändern, tatkräftig für Menschen mit psychischen Problemen und Krisenerfahrung. Das ist der Untertitel unseres Vereins, der heißt Freiräume. Ja, wir haben aktuell eine trialogische Gruppe zum Thema Psychopharmaka reduzieren und absetzen, weil das ein großes Problem ist, weil sehr viele Menschen über sehr lange Zeit mit sehr hohen Dosen Psychopharmaka behandelt werden und eigentlich diesen Leitsatz so viel wie nötig und so wenig wie möglich und das immer wieder an die Lebenssituation anpassen, einfach selten bis gar nicht berücksichtigt wird. Insofern würde ich behaupten, dass es viele chronisch kranke, psychisch kranke Menschen gibt, chronisch psychisch kranke, die möglicherweise gerade durch diese Praxis der hohen Medikamentengaben, der hohen Psychopharmakagaben, wenig Chancen haben oder hatten, jemals aus diesem Kreislauf auszusteigen. Also ich bin persönlich sehr kritisch gegenüber der Pharmaindustrie und den Praktiken, auch von Ärzten Psychopharmaka zu verschreiben und zu verordnen. Ich stelle das nicht grundsätzlich in Frage, aber ich bin für einen sehr vorsichtigen Umgang damit, weil die Nebenwirkungen sehr häufig sind und sehr, sehr massiv und weil eben oft Veränderungen, die durch eine Krise und letztlich ist jede psychische Erkrankung irgendwie Ausdruck einer Lebenskrise meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach, dadurch diese Veränderungen verhindert werden auch. Es wäre ganz wichtig, wenn es Alternativen zur herkömmlichen Psychiatrie gäbe. Die gab es auch schon und gibt es auch in manchen Ländern und in manchen Gegenden. Leider ist es hier in Österreich nur sehr marginal zu finden.
Möchten die anderen Diskussionsteilnehmer, ich sehe da eine Handmeldung von Frau Lenz, zu diesem Thema Psychopharmaka auch etwas sagen?
Ja, gerne. Ich selber bin bipolar. Das ist das, was früher manisch-depressiv genannt wurde oder einfach verrückt und wahnsinnig und was auch immer. Ich nehme seit 2011 herkömmliche schulmedizinische Psychopharmaka und habe es davor 30 Jahre ohne versucht. Also die Symptome meiner Erkrankung gab es schon seit meiner frühen Jugendzeit oder Kindheit, wurden aber nie diagnostiziert und auch daher nicht behandelt. Und als junge Erwachsene habe ich dann begonnen, mich selber zu behandeln mit allen möglichen Methoden, habe komplementärmedizinisch versucht, sehr viel zu tun. Nur ist das eben sehr teuer, weil das von der Krankenkasse nicht bezahlt wird. Auch Therapie ist also nicht sehr leicht zu bekommen auf Krankenschein. Und das hat dazu geführt, dass also abgesehen von der generell schwierigen Lebenssituation mit so einer Erkrankung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es immer wieder extreme aktive Phasen gibt, also wo man kaum schläft, wo man sehr viel tun kann, sehr effektiv und effizient sein kann, auch in der Arbeit und auch sozial, also mit sozialen Kontakten, abgewechselt wird von einer Phase, wo fast nichts möglich ist. Also eine ganz tiefe Depression mit Selbstmordgedanken, mit Wertlosigkeitsgefühlen vor allem. Als ich dann an einer Schwelle gestanden bin, weil ich mich von meinem Mann getrennt habe und alleine mit meiner Tochter da gestanden bin, habe ich mir gedacht, so, ich schaffe das einfach nicht mehr, finanziell nicht, das alternativ zu behandeln. Und ich muss aber was tun, damit ich für meine Tochter funktionieren kann. Und daher bin ich dann in das konventionelle Psychiatriesystem eingestiegen, freiwillig, war für 9 Wochen im AKH, wurde dort eingestellt, wie man das so sagt, auf Medikamente, die dann von der Ärztin, von der niedergelassenen Ärztin noch angepasst wurden. Und ich muss sagen, obwohl ich eben so viele Jahrzehnte, kann man sagen, dagegen gesprochen habe und mich gewehrt habe gegen Medikamente, muss ich jetzt sagen, dass es immerhin eine Stabilisierung gebracht hat. Es wäre mir natürlich lieber, wenn ich ohne Medikamente leben könnte, weil die Nebenwirkungen sind teilweise spürbar. Aber ich habe auch Glück gehabt. Also ich weiß von meiner Selbsthilfegruppe, von Kollegen und Kolleginnen, dass es viel schwierigere Fälle geben kann, wo es viel länger dauert, die richtige Medikation zu finden, wo eben diese Ausgewogenheit, die Sie angesprochen haben, wirklich stattfindet. Also so wenig wie nötig, so viel wie nötig. Entschuldigung. Ich komme jetzt mit einer relativ geringen Dosis aus und also mit einer Variationsmöglichkeit, je nachdem, in welcher Phase ich bin. Denn die Phasen werden nicht völlig nivelliert. Sie finden weiterhin statt, in Hochs und Tiefs, aber nicht mehr so ausgeprägt und vor allem nicht mehr so selbstschädigend.
Ja, ich denke, dass jeder Mensch für sich selber herausfinden muss, was für ihn oder für sie passt. Und das wesentliche Kriterium, habe ich selber herausgefunden, ist eigentlich die Lebensqualität. Das Maximum an Lebensqualität, das man haben kann, ob mit oder ohne Psychopharmaka. Ich selber nehme auch noch eine geringe Dosis und bin damit eigentlich sehr glücklich und sehr zufrieden. Ich werde irgendwann vielleicht mal probieren, auch das zu reduzieren oder wegzulassen. Aber wenn es nicht funktioniert, ich glaube nicht mehr an den Mythos, dass man nur gesund ist, wenn man keine Medikamente nimmt. Aber ich glaube auch nicht daran, dass Medikamente alleine gesund machen. Also ich halte beides für einen Mythos und ich weiß es aus eigener Erfahrung.
Ja, zum Stichwort Lebensqualität wollte ich nochmal zurückkommen auf die Einmoderation ganz am Anfang der Sendung, wo Sie gemeint haben, also auch wie die Lebensumstände sind, wie die sozialen Kontakte sind, wenn man mit einer psychischen Erkrankung lebt. Und ich würde sagen, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, ob es Menschen gibt, mit denen man sich auf Augenhöhe darüber austauschen kann oder gar nicht. Und wenn man das gar nicht hat, dann wird es natürlich sehr eng, weil man eigentlich ein gespaltenes Leben führt, eine Fassade nach außen. Und das kostet unglaublich viel Kraft, die aufrechtzuerhalten. Genau. Und dann das Innenleben, das vor allen anderen versteckt wird. Wenn das langsam aufgeweicht wird und es Menschen gibt, denen man sich anvertrauen kann und wo man die Erfahrung machen kann, dass man auch angenommen wird mit diesen Erscheinungen, welche auch immer es sind, dann erleichtert das Leben ungemein.
Frau Heidvogel, Sie wollten dazu was sagen?
Punkto Lebensqualität und also für mich, mir hat geholfen, dass ich jetzt, ich sage es jetzt Erkrankung, kann man sich einen anderen Ausdruck auch nehmen, aber jetzt so sage ich es für mich, dass ich sie akzeptiert habe und sie in mein Leben integriert habe. Das heißt auch für mich, dass ich Medikamente nehme, ich komme gut damit zurecht. Ich möchte es jetzt auch so. Ich war voriges Jahr in einer Krise und ich war froh, dass ich die Medikamente gehabt habe. Dass vielleicht wäre ich noch tiefer gesunken, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber ja, für mich hat es sehr gepasst. Und die Mitmenschen, die Freunde und so weiter, das ist schon eine eigene Sache, weil ich hatte viele Freunde, wirklich viele Freunde. Und dann, wie die Erkrankung auf oder offensichtlich wurde, haben sich viele abgewandt. Und heute, es war sehr schwierig natürlich für mich, das auch zu beobachten und zu verspüren und mit viel Traurigkeit verbunden. Aber heute bin ich froh, dass ich diese wenige habe und es auch sagen kann, dass ich mich nicht verstellen muss und da ja auch schon Stigmaarbeit mache im Kleinen, ne? Und da ja das dann auch nach außen weitergegeben wird.
Herr Medan, Sie haben genickt. Möchten Sie zu dieser Sache auch etwas sagen?
Ja, ich habe auch sehr an der Medikation gelitten. Ich habe über ein Jahrzehnt die Zyprexa genommen und die haben mich sehr gedämpft und das Nachdenken und das Bewusstsein wieder aufzubauen war sehr schwierig. Hat mich über fast 2 Jahrzehnte gekostet und jetzt durch die Zellux, Gott sei Dank, geht es mir jetzt viel, viel besser und kann jetzt klarer denken und kann jetzt alles viel, viel besser verstehen.
Wie stehen Sie zum Thema Medikamente, Frau Mikus?
Ich bin seinerzeit, um 1982 herum, mit dem Hammer Haloperidol, mit einer sehr hohen Dosis bewegungsgestört herumgegangen, habe also da keine guten Erfahrungen, hatte Selbstmordgedanken. Es war entsetzlich. Ich bin mir wie eine lebende Tote vorgekommen. Dann hat meine Mutter mich zum Professor Birkmeier gebracht, der im Pensionistenclub über Depressionen gesprochen hat. Und der hat mir dann in seiner Ordination ein Mittel gegeben. Und das ist ein Coenzym 1. Und das habe ich dann genommen. Und er hat das Haldol sofort abgesetzt. Danach ist es aufwärts gegangen. Ich habe dann wieder Gefühle gehabt und konnte wieder lachen und weinen. Und bin also sehr froh, dass das damals so gelaufen ist. Aber du wirst wahrscheinlich sagen, dass das...
Bitte, ja, ich wollte nur sagen, dass man vorsichtig gesagt. Sein sollte mit Haldol und allen Medikamenten, die in diese Gruppe gehören. Das sind die Neuroleptika, die plötzlich abzusetzen kann, unendlich schief gehen.
Genau, ja.
Und man sollte eigentlich, deshalb haben wir auch diese Gruppe Forum Psychopharmaka jetzt, wissen, wie man es möglichst risikoarm machen kann. Mhm. Es gibt natürlich schon Menschen, Einzelne, bei denen das wirklich funktioniert von viel auf null. Aber ich würde wirklich jeden Menschen davor warnen, das zu probieren. Wir wissen alle nicht, ob wir dazugehören, zu denen, bei denen das funktioniert.
Ja, sicher. Naja, das war ich damals ein Experiment von meinem Professor.
Ein geglücktes Gott sei Dank.
Ja. Frau Lenz, um nochmal zu Ihnen zurückzukommen, Sie haben gesagt, Sie leiten eine Selbsthilfegruppe. Würden Sie uns etwas über diese Selbsthilfegruppe erzählen?
Gerne, ich leite sie nicht. Ich bin einfach Teilnehmerin seit über 4 Jahren, engagiere mich allerdings in der Klientinnenvertretung bei der Promente. Das heißt, also bei der Promente gibt es insgesamt 18, wenn ich mich nicht täusche, Selbsthilfegruppen zu unterschiedlichsten Bildern der Erkrankung oder Störung oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Und ich bin eben Mitglied in einer bipolaren Gruppe, die nennt sich Gipfelstürmer. Es gibt eine zweite bipolare Gruppe, es gibt Gruppen für Depressionen, für Stimmen hören und schizophrenen Formenkreis und eine für jugendliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also ganz ein sehr breites Spektrum. Mhm. Das ist oft nicht so bekannt, wird nicht bei jedem Krankenhausaufenthalt gleich empfohlen für das Leben nach dem Krankenhaus, weil die Gruppen auch relativ ausgebucht sind. Aber wenn man trotzdem sich dafür interessiert, lohnt es sich auf jeden Fall anzufragen bei der Promente, weil es gibt auch Wartelisten und eventuell kann man dann doch einen Platz bekommen.
Was bietet Promente noch an, außer diese Selbsthilfe?
Es gibt Wohnprojekte, also betreutes Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung. Es gibt Arbeitsprojekte im Catering-Bereich und auf jeden Fall eben Freizeitgruppen, was sehr wichtig ist für Menschen, die keine Arbeit haben, die keinen Job bekommen oder die in Pension sind, also in Berufsunfähigkeitspension wegen ihrer psychischen Erkrankung. Die stehen oft vor dem Nichts im Sinne von Zeitstrukturierung des Tages, der Woche, des Jahres. Und dafür sind diese Freizeitgruppen ungemein wichtig, weil Menschen dort Anschluss finden an andere, die vielleicht ähnliche Probleme haben und vor allem ihren Alltag auch mit mehr Spaß wieder gestalten können. Es gibt eine Trommelgruppe, es gibt einen Chor, Theatergruppe, Wandergruppe, also alles Mögliche und seit neuestem auch einen Gemüsegarten, der bewirtschaftet wird.
Mhm. Wo ist der?
In Essling im 22. Bezirk.
Jetzt komme ich zu einer abschließenden Fragekomplex. Was müsste sich denn gesellschaftlich ändern? Sind Sie der Meinung, dass das Thema psychische Erkrankung ein Tabuthema ist? Und was müsste sich noch ändern?
Ja, ich sehe es immer noch als Tabuthema. Es kommt natürlich inzwischen auf die Diagnose an, auf die Art der Erkrankung bei Depressionen oder anders ausgedrückt, Erschöpfungsdepressionen, die eigentlich als Burnout bezeichnet werden, sind ja schon teilweise sowas, jetzt bin ich sehr ketzerisch, wie eine Leistungsmedaille.
Ja, sicher.
Das heißt, dass man eigentlich viel geleistet hat für die Gesellschaft und dann bekommt man einen Burnout und das ist eigentlich schon gesellschaftlich relativ akzeptiert. Hingegen alle Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises, Psychosen, aber auch bipolare Störungen, also jetzt, wenn wir mal in diesen Diagnosen reden, da wissen viele Menschen überhaupt nicht, was das sein soll. Sie werden höchstens in Krimis damit konfrontiert und dort auf eine Art, wo man eigentlich nicht Vertrauen fasst zu Menschen, die so eine Diagnose haben. In Wirklichkeit ist es so, dass unter den Menschen mit psychischen Erkrankungen die Anzahl der Menschen, die gewalttätig werden, nicht größer, sondern eher kleiner ist als in der Normalbevölkerung. Aber das sind Dinge, die oft einfach nicht zur Kenntnis genommen werden. Im Wesentlichen sind wir Menschen, die empfindlich sind, die eine teilweise sehr tragische, traumatische, schwierige Kindheit oder Geschichte in ihrem Leben gehabt haben. Für mich ist es ganz wesentlich und war es wesentlich und ist es immer noch, dass eben diese Geschichte bei jedem einzelnen Menschen mit berücksichtigt wird. Und nicht eine psychische Erkrankung als Hirnstoffwechselerkrankung in erster Linie gesehen wird, weil das ist sie nicht. Da gibt es eine Verwechslung zwischen der Henne und dem Ei, was zuerst da war. Für mich ist zuerst die Krise und die Geschichte des Menschen, die zu dieser Krise führt. Und dadurch entsteht dann ein Ungleichgewicht in verschiedenster Art und Weise, das manchmal oder häufig auch ganz gut behandelbar ist mit Medikamenten, aber sicherlich nicht lösbar, weil die Ursachen woanders liegen.
Was meinen Sie zu dem Thema, Frau Mikusch? Was müsste sich ändern oder wie sollte umgegangen werden?
Ich versuche insofern etwas zu ändern, indem ich da hier mit meinem Warnwesterl herumgehe. Und da habe ich einmal auf der Mariahilferstraße gehört, schau nicht hin, die Frau ist gefährlich. Also ich war damals gerade am Weg zu Frumente und habe nicht festgestellt, wer das gesagt hat, sonst hätte ich meine Gefährlichkeit sicher unter Beweis gestellt. Weil ich da die Homepage-Adresse drauf habe. Nicht? Und das ist dann auch einmal eine Sendung am Schauplatz dadurch entstanden, die auf meiner Homepage drauf ist. Also ich kann auf diese Weise, ohne dass ich viel spreche, andere zum Fragen anregen. Und das passiert auch manchmal, nicht? Nicht häufig, weil ich habe das Gefühl, Kinder fragen mehr als Erwachsene. Erwachsene glauben, sie sind schon fertig. Sie brauchen nichts mehr fragen. Aber ich finde es einfach wichtig, das Thema im Gespräch zu halten. Und solange ich das tun kann, werde ich es tun, damit es gesellschaftlich eine Informationsmöglichkeit gibt.
Vielleicht wäre das auch eine Anregung für uns vom Verein Freiräume für Einzelne, die sich schon leisten können, dazu zu stehen zu ihrer Diagnose mit einer Warnweste mit der Aufschrift, um was es sich handelt. Wir werden es überlegen. Ja.
Möchte noch jemand was zu diesem Thema sagen, was sich gesellschaftlich...
Ja, ich wollte noch dazufügen, weil Sie gefragt haben, ob es noch ein Stigma gibt oder ob das noch ein Tabu ist. Ich würde noch hinzufügen, man muss sehr stark differenzieren zwischen Land und Stadt und zwischen verschiedenen Bildungsschichten. Leider ist es weiterhin so, dass es sehr davon abhängig ist, nicht nur vom Geld, sondern auch, wie man aufgewachsen ist, ob man einen Zugang findet zu Behandlung, egal welche es überhaupt ist. Also ob das überhaupt akzeptiert ist, dass man sich Hilfe holt. Und das macht es weiterhin noch sehr schwierig, weil es immer darauf ankommt, mit wem man zusammenkommt, ob man das Thema überhaupt irgendwie aufs Tapet bringen kann oder nicht.
Ich würde jetzt gern noch, das geht mir immer ziemlich nahe, wenn in den Medien gesprochen wird, der Mensch hat das und das gemacht, ob jetzt absichtlich einen Flugzeugabsturz oder irgendwelche Attentate, dass dann sehr schnell, sehr oft gesagt wird, das ist ja ein psychisch Kranker. Und das würde ich mir wünschen von der Gesellschaft oder von den Medien, dass das nicht so schnell gleich so abgeurteilt wird. Dadurch kommt es ja dann auch, dass wir dann manchmal als blöd oder gefährlich oder sonst irgendwie hingestellt wird. Also das wäre schön, wenn sich da was verändern würde.
Herr Maidan, möchten Sie etwas dazu sagen? Was sollte ich verändern?
Nein, ich schließe mich der Freiheit Vogel an. Man sollte offener sein. Also ja, die Menschen sollten mehr Verständnis zeigen, weil es ist nicht einfach, psychisch krank zu sein. Es ist ein Fulltime-Job. Es ist viel mehr sogar. Verständnis, das wäre schön.
Mehr Verständnis. Ich merke, wir könnten noch ewig weiter diskutieren. Leider ist nun auch unsere Sendezeit begrenzt. Das war die Sendung Leben mit einer psychischen Erkrankung von Frick Radio. Ich verabschiede mich von meinen Gästen. Jetzt gibt es noch ein Musikstück. Thank you.
Leben.